Okay, also wir gucken uns einen Lösungsvorschlag an und das ist ja ein bisschen komplexer jetzt vielleicht. Also wenn irgendwas unklar ist, unterbrechen Sie mich am besten direkt. Ich gehe jetzt erstmal in die Main-Funktion. Ja, da gibt es am Anfang, das war schon vorbereitet hier, diese Befehle, die einfach mal am Anfang die Überschrift ausgeben. Und dann war die Idee, dass wir durch alle möglichen Prozess-IDs durchgehen. Die könnten halt im Bereich zwischen 1 und 32.767 liegen, weil danach, also wenn die Prozess-ID bis zu der Höhe vergeben ist, dann fängt er wieder von vorne an und sucht nach freien Prozess-IDs, die noch nicht vergeben sind. Ja, das ist, wenn Sie ein Linux-System frisch gestartet haben, dann haben Sie am Anfang immer aufeinanderfolgende Prozess-IDs. Also jeder neue Prozess kriegt eine höhere ID als alle, die schon da waren. Und irgendwann, wenn das lang genug läuft, kommen Sie da einmal am Ende an und dann haben Sie praktisch, springen Sie da nach vorne. Ja? Und dann wird es etwas aufwendiger, eine freie Prozess-ID zu suchen. Aber das ist für die Aufgabe ansonsten jetzt auch nicht weiter relevant. Was wir jetzt machen, wir generieren für jede von diesen Prozess-IDs einen Dateinamen, der also eigentlich ein Ordnernamen, der in diesem PROC-Verzeichnis liegt. Das ist eben der Name PROC-Prozess-ID und wollen gucken, ob es den gibt. Ja, also wir schreiben das Ding hier mit sprintf in die Variable FileName rein und dann rufen wir Open auf mit FileName. Das würde nicht funktionieren, anschließend daraus zu lesen. Ja, also selbst wenn Sie das Verzeichnis in der Form geöffnet haben mit Open, können Sie keinen Read darauf machen, dann kriegen Sie einen Error-Code zurück, dass das Ding ein Verzeichnis ist und keine Datei. Aber um nur zu gucken, ob das überhaupt vorhanden ist, kann man Open verwenden, denn da kriegen Sie genauso halt -1 zurück, wenn das Öffnen nicht möglich war. Das heißt, es gibt diesen Ordner nicht. Ja. Und wenn das so ist, dann gehen wir hier mit Continue einfach zum nächsten Schritt in der Schleife. Jetzt nehmen wir an, dass wir einen Eintrag gefunden haben. Also wir wissen, es muss einen Prozess mit dieser ID geben. Dann machen wir die Datei zu und bauen einen neuen Dateinamen zusammen nach demselben Prinzip, nur dass wir diesmal noch das Stat hinten dranhängen, weil da stehen ja die ganzen Informationen drin, die uns interessieren. Dann öffnen wir die Datei, prüfen wieder, ob das funktioniert hat. Wenn nicht, machen wir hier wieder ein Continue. Ja, es kann schon mal vorkommen, dass es in PROC einen Unterordner gibt, wo es irgendwie kein Stat drin gibt. Dann ist da irgendwas kaputt. Die Dinger kann man ignorieren. Das sind dann keine Prozesse. Dann lesen wir diesen ganzen Stat-Dateiinhalt in einen Buffer rein und schließen die Datei wieder. Und machen hier am Ende noch eine Nullterminierung dran für den Fall, dass das Ding länger gewesen wäre. Ja? Also es wäre theoretisch möglich, dass es länger als 500 Zeichen ist. Damit es ein sauber terminierter String ist, setzen wir einfach am Ende eine Null rein. So, ja, und jetzt geht's los. Hier suchen wir jetzt noch Command-Line. Ja? Das ist nochmal dieselbe Idee. Wir setzen wieder einen Dateinamen zusammen, weil wir jetzt noch diese komplette Kommandozeile haben wollen und merken uns das, was wir da finden in Long-CMD, ist nochmal ein extra Buffer. Und da kann es ja die Besonderheit geben, dass wir nachher sehen, in Long-CMD steht gar nichts drin, dann müssen wir aus dem Stat-Feld den Eintrag Name nehmen. Ja, und jetzt brauchen wir eine Funktion getValue, die diese Stat-Einträge praktisch durchgeht und da jeweils den Endeneintrag, was auch immer wir haben wollen, rausholt. Und das läuft dann über mehrere Aufrufe. Ich springe gleich zu der Implementierung von getValue. Ja, also in dem Fall, es war ja vorgegeben, so Define-Befehle, dass Sie praktisch schon wissen, das wievielte Feld welche Informationen enthält. Also was wir hier haben wollen, ist die Prozess-ID, der Name, der Status, die Parent-Process-ID, die Prozessgruppen-ID, Session-ID und die Terminal-Nummer. Ja, das war, glaube ich, auch, naja, das ist ja so im Programm schon drin gewesen, dass wir die brauchen. Und ja, da ist jetzt die Frage, wie arbeitet dieses getValue? Und dann gehe ich mal hoch zu getValue. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu implementieren. Einige von Ihnen haben das ja über diese String-Token-Funktion gemacht, die wir vorher schon mal in dieser Mini-Shell verwendet haben, um so einen Befehl zu parsen und in die Argumente zu zerlegen. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe mich hier jetzt für eine eigene Implementierung entschieden und gehe einfach durch diesen Buffer durch und suche nach dem Auftreten von Leerzeichen. Ja, weil es ist immer genau ein Leerzeichen zwischen den einzelnen Feldern. Und wenn ich genug Leerzeichen gefunden habe, dann weiß ich, dass ich durch bin. Ja, und dann gebe ich einfach den, Moment, genau, dann kopiere ich einfach hier in das übergebene Result, kopiere ich so lange die einzelnen Buchstaben rein, bis das nächste Leerzeichen auftritt. Ja. Das würde nicht funktionieren für das allerletzte Feld in dem Buffer, weil das hinten kein Leerzeichen mehr hat. Ja, dann, wenn man das auch haben wollte, müsste man die Funktion noch so abändern, dass die While-Schleife nicht bis zum Leerzeichen sucht, sondern wahlweise bis zum Leerzeichen oder bis zur String-Terminierung. Ja, hier wird dann der Ergebnis-String noch terminiert, damit er auch wieder ein vollständiger String ist und dann geht das Ganze zurück. Ja. Also können Sie einfach sehen, das ist hier oben nochmal eine doppelt geschachtelte While-Schleife. Und in der inneren While-Schleife wird halt genau ein Leerzeichen übersprungen. Und das Ganze passiert so oft, wie dieser Positionswert, der angegeben ist als Argument, noch nicht erreicht wurde. Ja? Und damit kriege ich genau das richtige Feld raus, was ich haben will. Ja? Das heißt insbesondere, wenn hier Post gleich 0 reingesteckt wird, dann läuft die ganze While-Schleife hier irgendwie gar nicht durch. Was haben wir dann? Ja, genau, dann wird einfach direkt der erste Eintrag zurückgegeben. Ja, dann mache ich dieses Überspringen nicht und kopiere hier einfach nur den ersten Eintrag. Brauchen wir den Nuller? Genau, in dem Nuller steht ja die Prozess-ID drin. Ja, also dann gehen wir wieder zurück unten in die Main-Funktion in der Schleife. Haben wir also mit getValue jetzt diese ganzen Sachen ausgelesen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Spielerei gemacht, um diese Terminal-Nummern umzuformen. Das war, glaube ich, nicht vorgegeben in der Aufgabenstellung, dass man das machen musste. Diese Terminal-Nummern, da, wenn man sich die anschaut, dann kann man erkennen, ob es sich um so ein Pseudo-Terminal, also im Grafikmodus, handelt oder ob es eins von den Textkonsolen-Terminals ist. Und hier die paar Befehle, die sorgen einfach nur dafür, dass diese Nummer praktisch umgewandelt wird in das, was Ihnen PS auch anzeigt. Also entweder so eine Ausgabe der Form PTS 0123 oder TTY 123. Das brauchten Sie nicht machen, da hätten Sie einfach diese Nummer ausgeben können. Hier kommt dann ab dem Kommentar kommt der Spezialfall, dass in Long Command nichts drinsteht. Ja, dass wir also beim Auslesen von Command Line keinen Inhalt gefunden haben. Und das passiert nur bei so speziellen Kernel-Prozessen. Ja, ich zeige Ihnen das mal in der normalen PS-Ausgabe. Da sehen Sie, es gibt hier auch so ein paar Prozesse, Carthread-D, Migration 0, irgendwelches Zeug. Das sind alles Sachen, die zum Kernel gehören. Das sind also keine normal gestarteten Prozesse. Und wenn Sie bei sowas in die entsprechenden Einträge reingucken. Also was haben wir hier zum Beispiel? Prozess-ID 5, ja, cat proc 5, Command-Line und Echo. Dann sehen Sie, das ist leer. Ja, das sind genau diese Fälle. Und deswegen habe ich den Code hier in der Funktion so geändert, dass ich einen String zusammensetze, wo dann das Namen Feld drin ist, ja, praktisch aus dem Stat. Und da setze ich auch noch diese eckigen Klammern drumherum. Auch das war wieder nicht unbedingt nötig. Ja. Ich habe es so gemacht, damit mein Programm eine ähnliche Ausgabe erzeugt wie das PS-Tool. Ja. Ja, und dann steht am Ende nur noch die Ausgabe halt der Einträge. Ja, wenn man das jetzt so kompiliert. Hallo. Und laufen lässt, dann erzeugt es halt, Sie sehen hier oben diese Kernel-eigenen Einträge, die haben jetzt alle die eckigen Klammern und irgendwann tauchen dann die richtigen Sachen auf. Ja. Und das entspricht im Wesentlichen der Ausgabe, die auch PS erzeugt. Was gab es da für prinzipielle Schwierigkeiten beim Entwickeln des Programms? Was Sie jetzt eine Weile damit verbracht haben und meine Einschätzung eigentlich war, dass das ein bisschen schneller zu bearbeiten wäre. Also gab es da irgendwas grundsätzlich Problematisches?
Pointer immer.
Also Pointer, okay. Okay, ja, das wird einfach besser durch Übung. Ja, also wer noch nie mit Pointern gearbeitet hat, ist natürlich irritiert, wenn die Dinger das erste Mal auftauchen und da muss man einfach ein bisschen mit rumspielen, dann wird es besser. Sonst irgendwas anderes, Grundsätzliches, irgendwie verwirrende Aufgabenstellungen oder... Okay, dann gab es da noch eine Frage B. Wenn Sie mal irgend so ein Programm starten, was mehrere Threads enthält, was kann man dann sehen, wenn Sie das vergleichen mit der normalen PS-Ausgabe? Hat da jemand was gesehen? Also ich mache das mal mit dem Firefox. So. Jetzt müsste man noch irgendwie irgendwelche Seiten wahrscheinlich öffnen da drin. So. Wenn wir uns jetzt in dem Programm anschauen, dann haben wir hier vier Einträge für Firefox. Ja? Und wenn wir stattdessen das normale PS-Programm benutzen und nach Firefox suchen, dann gibt es da nur einen Eintrag. Hier, das ist die Prozess-ID 9858. Moment. Ja, und hier haben wir jetzt halt mehrere. Moment, ich lag das auch mal durch den Grep durch. Okay, also hier ist die 9858. Und es sind jetzt sogar 1, 2, 3, 4, 5, also irgendwie über 12 Stück. Ja, während es in der PS-Ausgabe nur ein einziger Eintrag ist. Und haben Sie eine Idee, was das bedeuten könnte, warum es auf einmal mehr Prozesse gibt in der Ausgabe mit dem selbstgeschriebenen Tool?
Das sind wahrscheinlich die ganzen Helper-Threads, wahrscheinlich also für die Parallelisierung.
Ja, also das sind die Threads und die können Sie sich in PS auch anzeigen lassen. Da brauchen Sie spezielle Optionen, minus ELF mit einem großen L in der Mitte. Wenn Sie das so ausgeben lassen, dann kriegen Sie auch die Threads angezeigt. Und was Sie jetzt nicht sehen können, weil ich durch das Filtern die Überschriften weggehauen habe, diese Spalte zeigt die Prozess-ID und diese Spalte zeigt die Thread-ID. Ja, bei Linux heißt das Ding Lightweight Process-ID, LWP. Ja, und Sie sehen, die Prozess-ID ist immer gleich. Also dieses 9858, das ist immer derselbe Prozess, aber mit verschiedenen Threads. Und jetzt sehen wir ja, es gibt hier diese ganzen Einträge, das sind genau die Nummern, die auch das selbstgeschriebene Tool ausgibt. Also hier zum Beispiel die 14077, die sieht man hier oben auch wieder. Das ist da oben noch die Ausgabe von dem eigenen PS-Tool. Und wenn Sie jetzt mal schauen in den Ordner PROC rein, wir merken uns jetzt mal die 14077 und suchen da mal nach. Ich jag das die Ausgabe von PROC mal durch den Grep. Was war das für eine Nummer? Ich habe es schon wieder vergessen. 14077. Ja, dann sehen Sie, da ist gar nichts. Also wenn Sie einfach in den Ordner PROC reingucken, taucht dieses 14077 nicht auf. Ja, ist gar nicht drin. Aber Sie können trotzdem sagen, cat PROC 14077 Command Line, ja, und kriegen dann hier diese Informationen ausgegeben. Das heißt also, dieses PROC-Dateisystem ist ein bisschen merkwürdig implementiert. Für die echten Prozesse sehen Sie, wenn Sie in den Ordner reingucken, die entsprechenden Untereinträge. Also für jeden Prozess ist da so ein Verzeichnis vorhanden. Und darunter kriegen Sie, so wie Sie das jetzt auch ausprobiert haben, halt die normalen Informationen. Und wenn Sie aber einen Thread haben, der zu einem anderen Prozess gehört, dann sehen Sie das nicht, aber das Ding ist trotzdem da. Ja? Das ist also, das entspricht nicht dem, wie ein normales Dateisystem funktioniert. Das ist irgendwie eine schräge Art, wie die Linux-Entwickler das gemacht haben. Aber wenn Sie praktisch, so wie wir das gemacht haben, mit so einer Schleife alle möglichen Prozess-IDs aufnummerieren und für jede Prozess-ID in diesen Ordner reingucken, dann entdecken Sie die Teile halt. Ja? Eine Möglichkeit, das zu umgehen, wenn Sie diese Mehrfacheinträge nicht haben wollen für die Threads, wäre jetzt entweder aus dem jeweiligen Statusfeld Prozess-ID und Thread-ID zu vergleichen und die Einträge zu verwerfen, wo das nicht identisch ist. Ja, weil wenn es nicht identisch ist, wenn Prozess und Thread-ID nicht die gleiche sind, dann heißt das, das ist ein Zusatz-Thread, der zu irgendeinem anderen Prozess gehört. Die könnte man dann wegschmeißen. Oder Sie machen nicht diesen Ansatz, dass Sie einfach die Dinge alle aufzählen in der Schleife, sondern dass Sie in Proc reingucken und das Verzeichnis auflisten. Ja, und nach Einträgen suchen, die eine Nummer haben. Dafür brauchen Sie aber Funktionen, die wir noch nicht besprochen haben, wo Sie halt Verzeichniseinträge aus einem Ordner der Reihe nach aufzählen können. Und damit könnten Sie dann direkt einfach nur die wirklich vorhandenen oder sichtbaren Verzeichnisse bekommen. Ja, noch Fragen dazu? Dann geht es mit dem nächsten Thema weiter. Und wir sind jetzt bei dem Thema Dateien und Verzeichnisse. Ein paar von den Sachen, die in dem Zusammenhang relevant sind, haben wir ja schon gesehen. Also insbesondere für Dateien haben wir schon gesehen, wie wir die öffnen können, wie wir neue Dateien erzeugen, lesen und schreiben, Dateien auch wieder schließen. Wir haben diese verschiedenen Flags gesehen, O-Read-Only, O-Write-Only, O-Read-Write und auch diese Modusangaben, wenn Sie eine Datei erzeugen, dass Sie da halt angeben müssen, das Ding soll Lese- und Schreibrechte für den Besitzer oder für die Gruppe oder sowas haben. Und es kommen jetzt noch ein paar Sachen dazu. Sie können innerhalb einer geöffneten Datei die aktuelle Schreibleseposition verändern. Ja, dafür gibt es das LSeek-Kommando. Dann können Sie Statusinformationen abfragen mit stat oder lstat. Kommen jetzt gleich alles zu den Sachen im Detail, die separaten Folien. Dann gibt es Links. Ja, da gibt es zwei Varianten, Hardlinks und Symlinks. Das gucken wir uns an und sprechen dann auch darüber, was da der Unterschied ist. Dann ist das nächste das Löschen. Ja, die Löschoperation heißt bei Unix-Dateisystemen immer Unlink und nicht Delete oder Remove oder sowas. Weil tatsächlich weil nur ein Name für die Datei entfernt wird. Ne, und erst wenn das System feststellt, dass es keinen Namen mehr für eine Datei hat, dann wird die Datei tatsächlich gelöscht. Ne. Um dieses Unlink wirklich verstehen zu können, muss man zunächst verstehen, wie Link funktioniert. Weil Link einen sogenannten Hardlink erzeugt. Und da wird einfach ein weiterer Dateiname für eine schon vorhandene Datei irgendwo eingetragen. Und wenn Sie das ein paar Mal machen, dann haben Sie vielleicht eine Datei, die nur ein einziges Mal auf der Platte gespeichert ist, die Sie aber über 4, 5, 6 verschiedene Namen ansprechen können. Und jedes Mal, wenn Sie dann Unlink machen für irgendeinen dieser vorhandenen Namen, dann reduzieren Sie praktisch nur die Anzahl der Namen, die es gibt. Dann geht es wieder runter, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Irgendwann landen Sie bei 0. Und wenn Sie bei 0 gelandet sind, dann ist eben klar, okay, der letzte Name ist weg. Dann kann auch der Platz freigegeben werden für die Datei. Dann Informationen über Besitzer, Gruppe und Rechte. Da gibt es Change Own und Change Mode Funktionen. Und dann für die Arbeit mit Verzeichnissen rausfinden, was ist das aktuelle Arbeitsverzeichnis, Get Current Working Directory, das Arbeitsverzeichnis wechseln mit Change Directory, Verzeichnisse erstellen und wieder löschen. Das ist, die Dinger heißen genauso wie die entsprechenden Tools in der Shell, ja, weil die Shell-Tools einfach nur diese Funktionen aufrufen, deswegen tragen die den gleichen Namen. Und als letztes dann noch die Frage, wie man auf Verzeichnisse zugreifen kann. Das wäre praktisch die Information, die Sie gebraucht hätten, um zu sagen, ich schreibe dieses PS-Tool nicht mit einer Schleife, die alle denkbaren Prozess-IDs ausprobiert, sondern ich liste das Inhaltsverzeichnis von PROC auf und für jeden Ordner, den ich da finde, gucke ich halt rein, ob da ein Stub und ein Command-Line und so weiter drin ist. Ja. Also schauen wir uns die Sachen der Reihe nach an. Das erste Ding ist LSeq. Ja, was wir bisher immer nur gemacht haben, wir haben eine Datei geöffnet oder erzeugt und dann haben wir sequenziell da irgendwas reingeschrieben beziehungsweise die vorhandenen Inhalte rausgelesen. Und in den meisten Fällen reicht Ihnen das aber nicht aus, sondern Sie wollen irgendwo gezielt an eine bestimmte Stelle in der Datei springen und dann ab da weiterlesen oder weiterschreiben. Und dafür gibt es diese LSeq-Funktion. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie Sie angeben können, an welcher Stelle gesprungen werden soll. Die eine Sache ist, dass Sie einfach einen absoluten Offset angeben. Also wenn Sie, was weiß ich, eine 4 Kilobyte große Datei haben, dann sagen Sie damit, springt zur Stelle hinter den ersten 3 Kilobyte und dann wird ab da weiter gelesen oder geschrieben. Dann würden Sie das in dieser Form aufrufen, dass Sie schreiben LSeq File-Descriptor, den brauchen Sie immer, ja, für eine geöffnete Datei. Dann die absolute Stelle in der Datei, wo Sie hinspringen wollen als Offset. Und hinten muss dann das dritte Argument seq-set sein. Ja, mit seq-set legen Sie fest, dass diese Positionierung absolut erfolgt. Alternativ können Sie auch sagen, mir ist egal, wo ich in der Datei gerade stehe, ich will einfach 100 Zeichen nach vorne oder nach hinten springen. Ja, das ist eine relative Neupositionierung. Dann würden Sie seq-cur verwenden. Das Cur steht für Current, also mit Bezug auf die aktuelle Leseposition. Und dann darf der Offset natürlich auch negativ sein. Ja, wenn der Offset positiv ist, dann heißt es, von der aktuellen Position aus springen Sie ein Stück noch weiter nach hinten in der Datei. Und wenn Sie einen negativen Offset verwenden, springen Sie nach vorne. Und es ist auch möglich, über das schon vorhandene Ende der Datei hinaus zu springen. Ja, also Sie können sowas machen, dass Sie sagen, ich mache eine Datei auf oder ich erzeuge vielleicht eine neue Datei, die ist noch leer und dann mache ich einen Seek an die Position 1 Milliarde. Ja, dann passiert erstmal nichts, aber wenn Sie dann einen Schreibbefehl verwenden und irgendwas in die Datei reinschreiben, dann wird die praktisch von der Position 0 bis zur Position 1 Milliarde mit Nullen gefüllt. Ja, weil irgendwas muss da ja drin sein. Und dadurch, dass Sie an die Stelle 1 Milliarde gesprungen sind und da was schreiben, Sie können nicht einfach eine Datei haben, die irgendwo im hinteren Bereich beginnt und vorne nichts hat. Also vorne muss auch irgendwas drinstehen und das werden dann in dem Fall Nullen werden. Das ist also eine Möglichkeit, wie Sie schnell eine riesige Datei aus 0 Bytes erzeugen können. Was nicht funktioniert, ist, dass Sie irgendwie einen negativen Offset, also eine negative Position erreichen. Wenn Sie auf Position 100 stehen und machen dann einen relativen Sprung 200 Zeichen zurück, ja, dann stoßen Sie einfach bei der 0 stoßen Sie an. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Sie können auch relativ zum Dateiende sich positionieren. Das verwendet man typischerweise, wenn man so eine Art Append-Operation machen will, dass man also an der Datei hinten was anhängen will. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das kommt auf der nächsten Folie. Eine davon wäre eben, dass Sie mit Seek End und einem Offset von 0 einfach exakt ans Ende springen und dann da weiterschreiben. Und in jedem Fall, egal was Sie, welche dieser drei Varianten Sie verwenden, als Rückgabewert kriegen Sie die neue absolute Position, wo jetzt, wo Sie positioniert sind in der Datei. Ja. Und fürs Anhängen, wie gesagt, die eine Variante ist das, was ich eben schon oder gerade beschrieben habe, dass Sie LSeq mit dieser Variante seq-end verwenden, um ans Ende zu springen, mit einem Offset von 0. Und dann können Sie einfach mit write halt weiterschreiben und landen dann hinten dran. Manchmal ist das aber nicht das, was man wirklich haben will. Wenn Sie sich etwa vorstellen, dass Sie zwei Prozesse haben, die dieselbe Datei zum Schreiben öffnen. ja, und die wollen beide was anhängen an die Datei, dann könnte ihnen sowas passieren, dass der eine Prozess, der macht einen Seek ans Ende der Datei und bevor der jetzt hinten was dran schreiben kann, kommt unglücklicherweise ein Wechsel zum anderen Prozess, ja, weil halt zufällig gerade der Timer und der Scheduler sagen, jetzt ist Zeit, den Prozess zu wechseln, dann schalten sie auf den anderen Prozess um. Der macht auch einen Seek ans Ende und schreibt dann irgendwas hinten dran an die Datei. Danach springen sie wieder zurück in den ersten Prozess und der hat das nicht mitgekriegt, dass inzwischen was an die Datei angehängt wurde und macht auch seinen Write. Ja, er hat aber noch die alte Endposition, dann überschreibt er das, was gerade in die Datei geschrieben wurde, ja, weil die beide unabhängig sind. Wenn man sowas vermeiden will, dann kann man die Datei im Append-Modus öffnen. Das heißt, Sie geben beim Öffnen nicht sowas wie O-Write-Only an, sondern Sie geben O-Append an und dann brauchen Sie auch gar keinen Seek-Befehl, weil automatisch alles, was Sie schreiben, immer ans Ende gehängt wird. Ja? Und das sorgt eben auch dafür, wenn mehrere Prozesse dieselbe Datei im Append-Modus geöffnet haben, dass in irgendeiner Reihenfolge auf jeden Fall alles, was diese Prozesse schreiben, wirklich in der Datei landet, ja? Das nicht überschrieben werden kann. Das nimmt man gerne für Protokolldateien. Ja? Da haben Sie das manchmal so, dass eben mehrere Prozesse die gleiche Log-Datei geöffnet haben, um da irgendwelche Statusinformationen reinzuschreiben. Und damit können Sie verhindern, dass Einträge verloren gehen. Ja. Ah ja, das steht auch so nochmal auf der nächsten Folie. Deswegen können wir die direkt überspringen. Die nächste Geschichte ist dann Stat. Das hat jetzt nichts mit dem Prozessstatus von eben zu tun. Diesmal geht es um den Dateistatus. Und da kann man eben rausfinden, was für Informationen bekannt sind über eine Datei. Und wenn Sie das machen wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten, einmal mit stat oder mit lstat das Ganze aufzurufen. Und Sie müssen dafür so eine Strukturvariable definieren. Dieses struct stat ist etwas, was in einer der Header-Dateien definiert ist. Es kommt auch gleich auf der nächsten Folie, wie das Ding aussieht. Und so eine Variable müssen Sie deklarieren und dann rufen Sie einfach stat oder lstat mit dem Dateinamen und einem Zeiger auf diese Struktur auf. Ja? Und der Unterschied zwischen stat und lstat ist folgender. Es könnte sich bei dem Eintrag um einen symbolischen Link handeln. Ein symbolischer Link ist einfach ein Verweis auf irgendeine andere Datei. Das heißt, das ist praktisch auch eine kleine Datei, wo nur ein Pfadname drinsteht, der zu irgendeiner anderen Datei führt. Ja? Das sind diese Sachen, vielleicht haben Sie schon mal von einem Broken Link unter Unix-Systemen gehört. Ein Broken Link ist immer ein symbolischer Link, der irgendwo hinzeigt und das Ziel gibt es gar nicht. Ja, dann kann man das natürlich nicht brauchen. Und je nachdem, ob Sie jetzt stat oder lstat verwenden, wird bei einem Symlink die Information über den Symlink selber oder über die Datei, wo der hinzeigt, zurückgegeben. Ja, also bei lstat kriegen Sie Informationen über den Link selber, die aber in der Regel nicht so interessant sind. Was kriegt man jetzt eingetragen in diese stat-Datenstruktur? Ja, das Ding ist so definiert. Es hat eine Device-Angabe, darüber können Sie feststellen, auf welchem Gerät, auf welcher Partition ist es eigentlich, das Dateisystem. Dann haben Sie die Inode-Nummer, ja, das ist praktisch eine Durchnummerierung aller vorhandenen Dateien, da kriegen Sie eine eindeutige Nummer. Dann kommt hier der Link-Count, der sagt Ihnen, wie viele Dateinamen die Datei hat. Das war die Sache mit den Hardlinks, dass sie mehrere Namen vergeben können. Ja, dann gibt es den File-Mode, da stehen die Zugriffsrechte drin. Ja, also wer darf lesen, schreiben, ausführen und noch ein paar weitere Spezialattribute. Dann kommen User-ID und Gruppen-ID, die vergeben wurden für die Datei. Dann haben wir hier nochmal eine Gerätenummer. Es folgt dann die Dateigröße. Ja. Denn die, Sie können natürlich irgendwie auch rausfinden, wie viele Blöcke belegt sind durch die Datei, aber damit kriegen Sie immer nur ein Vielfaches der Blockgröße zurück. Deswegen steht hier die präzise Größe drin, also das, was wirklich bei LS dann auch angezeigt wird. Dann haben wir hier die Blockgröße und die Anzahl der Blöcke. Und schließlich kommen die drei Timestamps, ja, also für die letzte, für den letzten Zugriff in irgendeiner Form. Das ist hier die R-Time, Access-Time, wann wurde das letzte Mal überhaupt irgendwie zugegriffen. Dann gibt es die Modification-Time, wann wurde das letzte Mal in die Datei irgendwas reingeschrieben. Das ist auch das, was verändert wird, wenn Sie das Touch-Programm verwenden, ja, wenn Sie Touch-Datei auf eine schon vorhandene Datei machen, dann wird genau diese Modification Time geändert. Und dann gibt es noch die Seed Time, ist die dritte Timestamp, der sagt, wann sich die Metadaten, also sowas wie zum Beispiel Dateibesitzer und so, wann sich die zum letzten Mal geändert haben. Es sind noch ein paar mehr Sachen da drin. Na, also es gibt noch weitere Informationen, die man über die Dateien finden kann. Ich habe jetzt nur die interessantesten Sachen da rauskopiert. Wenn Sie in diese Header-Datei stub.h reinschauen, dann finden Sie da die vollständige Definition. Und diese drei Timestamp-Typen hier, die sind Long Integers und die zeigen die sogenannte Unix-Zeit an. Ja, das sind die Sekunden, die seit dem 01.01.1970 vergangen sind. Und vielleicht können Sie sich noch an das Jahr 2000-Problem erinnern, ja, Year Y2K. Wo die große Panik war, dass die ganze Computersoftware die Datumseinträge nur zweistellig gespeichert hat, also 99 statt 1999, dass diese ganze Software kaputt gehen wird und verrückte Sachen macht in dem Moment, wo wir die Grenze zum Jahr 2000 überschritten haben. Da ist ja viel Arbeit reingesteckt worden, irgendwelche uralte Software, die in COBOL oder sowas geschrieben war, zu aktualisieren. Man hat Leute wieder aus der Rente zurückgeholt, die schon lange nicht mehr gearbeitet hatten, weil es nicht mehr so viele COBOL-Programmierer gab. Und so ein ähnliches Problem kommt irgendwann nochmal so um das Jahr 2030 rum. Dann läuft nämlich dieser Long Integer über, ja, und dann springt er wieder auf Null. Das heißt, dann ist wieder der 01.01.1970 aus Sicht der alten Unix-Systeme. Und wenn dann noch ein paar alte 32-Bit-Unix-Systeme unterwegs sind, dann könnten die dann Schwierigkeiten kriegen. Ja. Auf modernen Systemen und in modernen Dateisystemen ist dieser Long-In praktisch schon durch einen doppelten, also doppelt langen Int ersetzt worden, was dann groß genug ist, um Daten jenseits der Explosion der Sonne irgendwie darzustellen. Also da kann dann nichts mehr passieren. Aber die aktuell laufenden Systeme, die haben teilweise noch das Problem, dass eben diese Unix-Time irgendwann auslaufen wird. Diese Mode-Angabe, wo die Zugriffsrechte drinstehen, das ist ja einfach eine Integerzahl und wenn Sie sich die so ausgeben lassen, dann ist die nicht besonders hilfreich. Ich hatte, glaube ich, schon, als wir schon mal darüber kurz gesprochen haben, schon mal gesagt, diese normalen Zugriffsrechte, die kann man als Oktalzahl interpretieren. Ja, weil wenn Sie hingehen und haben hier sowas wie,
was ist das denn?
Okay, die Kreide ist nass. Mal gucken. Nehmen wir eine andere Farbe. Haben da sowas wie RWX. Ja, dann können Sie jeweils eine Dreiergruppe zusammenfassen. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo nicht alle Rechte gesetzt sind, damit man sieht, dass da irgendwas passiert. Also zum Beispiel RW Strich, R Strich Strich und Strich Strich Strich. Ja? Und dann kann man jetzt hingehen, das erstmal in Dreiergruppen aufteilen und dann schreibt man unter das R, W und X für jeden Buchstaben, der vorhanden ist, eine 1 und für jeden, der nicht da ist, eine 0. Ja, dann haben wir also 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Wenn Sie gucken, so eine Dreiergruppe, wie viele Möglichkeiten gibt es da? Das sind 2 hoch 3. Ja? Jede Ziffer ist entweder 0 oder 1. Es gibt 3 Ziffern, also gibt es 2 hoch 3 gleich 8 Möglichkeiten. Und 8 Möglichkeiten heißt, wir können das als Oktalzahl schreiben. Das heißt, das Ding hier interpretieren wir als Oktalzahl und sagen, die Einser kommen nicht vor, die Zweier aber und die Vierer. Das heißt, 2 plus 4 ist 6. Hier keine Einser, keine Zweier, aber die Vierer. Das heißt, das ist 4. Und hier überhaupt nichts, das ist 0. Ja? Und dann haben Sie 6, 4, 0 als Oktalzahl. Das heißt, dieses RW-Strich, R-Strich-Strich und Strich-Strich-Strich, das lässt sich darstellen als Oktalzahl 6, 4, 0. Schreibt mal dahinter Oktal. Ja? Und wenn Sie diese Oktalzahl jetzt umrechnen in eine Dezimalzahl, dann kommt da irgendwas raus. Ja? Das ist 6 mal 8 hoch 2 plus 4 mal 8 hoch 1. Ja? Plus 0 mal 8 hoch 0. Und das ist halt irgendeine Zahl, mache ich jetzt nicht im Kopf. Jedenfalls, damit können Sie nichts anfangen. Das ist aber der Wert, den Sie kriegen, wenn Sie ST-Mode anzeigen. Und wenn Sie sich das als Dezimalzahl ausgeben lassen, dann sagt Ihnen das genau gar nichts. Es sei denn, Sie können brillant im Kopf Dezimalzahlen in Oktalzahlen umrechnen. Ich kann es nicht, außer für triviale Beispiele. Ja? Und deswegen ist es hilfreich, wenn man diesen Wert ausgeben will, dass man einfach das direkt als Oktalzahl darstellt. Weil dann würden Sie so eine Ausgabe wie 640 kriegen. Und aus der 640 können Sie schnell wieder erkennen, was da die tatsächlichen Rechte sind. Ja? Und wenn Sie es tatsächlich mal ausprobieren, dann werden Sie sehen, da sind nicht nur 3 Ziffern, sondern es sind sogar 5. Ja, es geht nach links nochmal 2 Stellen weiter und da stehen noch Spezialattribute drin, die uns jetzt aber nicht wirklich weiter interessieren. Genau, ja, es sind sogar 6. Hier können Sie sehen, das kleine Programm StubTest, was den Wert als Oktalzahl ausgibt. Da sehen Sie, da kommt raus 100644. Ja, der hintere Teil dieses 644, das sind genau diese Zugriffsrechte. Bisschen anders als dort. Da sind für die sonstigen Benutzer auch die Leserechte gesetzt. Deswegen ist es 644 und nicht 640. Und die 3 Ziffern links davon, die enthalten weitere Attribute. Und wenn man jetzt guckt, was da alles für Attribute drinstehen können, dann sind das eben genau die Sachen, die Sie auch vergeben können beim Erzeugen einer neuen Datei. Das sind diese S-Konstanten. Wir haben bisher immer nur benutzt SIRUser. Ja, das war dieses 400. Und wo ist es? IWUser. Ja, SIV-User, das waren praktisch die Einträge für Besitzer darf lesen und Besitzer darf schreiben. Das hatten wir bei diesen Beispielprogrammen in der vorherigen Übung, wo Sie halt irgendwelche Dateien erzeugt haben. Und dann sehen Sie, wenn Sie die aufaddieren hier, die Oktalzahlen, dann kommen Sie auf 600, also 400 plus 200 ist 600. Und das entspricht dann wieder dieser 6 hier am Anfang, die eben dafür steht, dass Sie Lese- und Schreibrechte selber als Besitzer auf die Datei haben. Ja? Und für die Gruppe zum Beispiel, hier IR Group und IW Group, da sehen Sie, das ist auch 4 und 2, aber eine Position nach rechts geschoben, das ist dann eben die nächste Stelle. Und dann gibt es dasselbe nochmal für die Others, IR Other und IW Other, und da sind die 4 und die 2 dann ganz rechts. Ja? Wenn Sie jetzt mit STAT so einen Wert ausgelesen haben und Sie möchten nur rausfinden, was weiß ich, darf der Dateibesitzer die Datei schreiben oder sowas, ja, dann ist das letzten Endes so eine Sache, dass Sie ein bestimmtes Bit in diesem langen Integer-Wert testen. Und wenn Sie den Aufbau genau kennen, dann könnten Sie das natürlich von Hand machen. Da machen Sie zum Beispiel eine Bit-Shift-Operation, dass das richtige Bit genau an der ganz rechten Stelle auftaucht und machen dann Modulo 2, um zu gucken, ist das Ding 0 oder 1, und dann haben Sie Ihre Antwort. Aber in der Regel ist es einfacher, fertige Makros zu verwenden, die da schon definiert sind. Und zwar gibt es hier unten so Makrofunktionen, zum Beispiel hier isLink, isRegularFile, isDirectory, ja, isCharacterDevice, mit dem sich verschiedene Sachen überprüfen lassen. Und das heißt, Sie können einfach in ein solches Makro den Modus, den Sie ausgelesen haben, reinstecken und das gibt Ihnen dann True oder False zurück. Ja, damit können Sie das direkt in einer Fallunterscheidung, in einer If-Abfrage verwenden. Und normalerweise sind Sie vor allem daran interessiert, ob irgendwas eine reguläre Datei ist. Ja, das ist eines dieser Zusatzattribute, die da noch drin gespeichert ist. Gespeichert sind, wenn Sie also eine reguläre Datei haben, dann wissen Sie, die können Sie normal öffnen und schreiben, wenn die entsprechenden Rechte vorhanden sind. Es kann jetzt sein, dass das Stub nicht funktioniert. Ja, wenn Sie den Rückgabewert von Stub auswerten, da kann es passieren, dass da minus 1 drin steht. Und ein Beispiel dafür, wo das schief geht, ist, wenn Sie im Dateisystem irgendwas erzeugen, was nicht vernünftig ist. Ja, Sie können einen symbolischen Link erzeugen, also so eine Datei, die auf irgendwas anderes zeigen soll, und das können Sie rekursiv machen. Ja, das hat dann keinen Sinn. Es ist offensichtlich, dass das nicht aufgelöst werden kann, weil wenn Sie sowas machen wie hier unten, ln-s, rekursiv, rekursiv, ja, das erzeugt einen symbolischen Link, es legt eine neue Linkdatei rekursiv an und da steht drin, ich zeige auf die Datei rekursiv. Ja, und wenn Sie jetzt versuchen, die zu öffnen, dann passiert natürlich Folgendes. Das System wird für Sie in die Datei reingucken, in die Datei rekursiv, wird feststellen, ah, ich muss in die Datei rekursiv gucken. Dann ruft es eine Funktion auf, die rekursiv aufmacht. Ja? Und die macht dann nochmal dasselbe. Und so geht es weiter. Und je nachdem, wie clever das implementiert wäre, könnte das dann auch unendlich weitergehen, bis der ganze Speicher voll ist, also der ganze Stack, weil die ganzen Funktionsaufrufe da drin sind. Tatsächlich erkennen Unix-Systeme das irgendwann und sagen dann, hoppla, hier ist eine Rekursion drin, das mache ich nicht. Dieses kleine Testprogramm, das gibt dann die Default-Fehlermeldung aus und diese heißt Too Many Levels of Symbolic Links. Ja? Das heißt, der erkennt nicht wirklich, dass eine Rekursion da ist, sondern der geht einfach hin und folgt immer wieder dem Ding und zählt dabei aber mit, wie viele solche Verlinkungen er benötigt, ja, und irgendwo ist dann Schluss. Das heißt, Sie können auch nicht beliebig mit solchen symbolischen Links arbeiten, die tatsächlich auf irgendwas zeigen. Ja, wenn Sie da das zu tief schachteln, also Sie fangen an mit einer Datei A, die es wirklich gibt, dann erzeugen Sie einen Link B, der auf A zeigt, einen Link C, der auf B zeigt und so weiter. Eine Weile funktioniert das, das heißt, Sie können das Letzte in der Kette ansprechen und kriegen dann tatsächlich die Datei, aber irgendwann ist Schluss, weil er sagt, das ist Quatsch, ja, so viel braucht man nicht. Und es gibt ein Tool, das heißt File, ja, das ist fest installiert auf den üblichen Linux-Systemen und File guckt sich Dateien an und sagt Ihnen zum Beispiel, das ist ein Word-Dokument, das ist eine PNG-Grafik, irgendwas in der Art. Ja? Der guckt da rein und der erkennt auch, wenn etwas ein symbolischer Link ist und wenn der irgendwie kaputt ist. Ja? Also da sagt das Symbolic Link in a Loop. Und das kann man natürlich auch noch anders konstruieren. Also Sie müssen nicht diese offensichtliche Variante, wo rekursiv auf rekursiv zeigt, verwenden, sondern Sie können auch sagen, A ist ein Link auf B, ja, B ist ein Link auf C und C ist ein Link auf A. Dann haben Sie einen Kreis gemacht. Da ist die Rekursion nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber wenn Sie den Kreis sehen, wissen Sie, es ist auch rekursiv. Weil beim Versuch A zu öffnen, werde ich versuchen B zu öffnen, versuche ich C zu öffnen, versuche ich wieder A zu öffnen und damit habe ich auch wieder Rekursionen drin. Jetzt haben wir also diese Stud und LStud gesehen und die funktionierten ja beide so, dass sie da einen Dateinamen reinstecken. Ja, wahlweise einen relativen Pfad oder einen absoluten Pfad. Und manchmal ist es so, dass sie eine Datei schon geöffnet haben und wollen dann für die geöffnete Datei die Informationen kriegen. Dann müssen sie sich nicht wieder an den Dateinamen erinnern und die normale Stud-Funktion aufrufen, sondern in dem Fall können sie fstud verwenden. Das wird im Prinzip genauso benutzt wie die anderen Stud-Funktionen. Also Sie brauchen auch wieder so eine Stud-Struktur, wo das nachher drin gespeichert werden soll, die Information. Aber Sie nehmen den File-Deskriptor, ja, anstelle eines Dateinamens. Ja, dann ist das nächste die Geschichte mit den Links. Na, also wie kann man einen Symlink erzeugen? In der Konsole machen Sie das, also in der Shell machen Sie das mit dem ln-Befehl. Das haben wir eben auf einer anderen Folie schon gesehen. Dieses ln-Kommando erwartet dann eine Option minus s, um einen symbolischen Link oder Softlink zu erzeugen. Und wenn Sie im C-Programm sind, dann steht Ihnen eine Funktion symlink zur Verfügung. Und da geben Sie einfach an, wie heißt die Link-Datei, ja, und wie heißt die Originaldatei. Und was dann passiert ist, es wird im Prinzip eine ganz normale Datei erzeugt. Ja, können Sie sich vorstellen wie eine ASCII-Datei, wo Sie ein bisschen Text reinschreiben. Diese neue Datei kriegt den Namen Link. Und was auch immer Sie als Original angegeben haben, wird da reingeschrieben. Ja. Und ich gehe jetzt mal eben hier in die Shell. Sie können da auch so Dinge machen, dass Sie sagen ln-s. Ja, und jetzt gebe ich einfach hier irgendeinen String ein. Hallo Welt. Ja, mir geht's gut. So, das ist offensichtlich keine Datei, die es irgendwo gibt. Und das Ergebnis von dem Link nenne ich test.txt. Ja. Wenn ich mir jetzt den Ordner angucke, dann sehe ich, ich habe hier einen Eintrag test.txt und das ist ein Link auf Hallo Welt, mir geht's gut. Der ist jetzt hier sogar farbig hervorgehoben, weil das LS-Programm nachgeguckt hat und gesehen hat, das Ziel gibt es nicht. Also das heißt, Sie können da wirklich beliebigen Quatsch reinschreiben. Und natürlich beim Versuch, so eine Datei dann auszugeben, kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass das nicht gefunden werden kann, ja? Weil eben das Ziel nicht vorhanden ist. Auch da kann man mit File nachfragen, was ist los mit der Datei. Und dann sagt er, broken symbolic link. Und ja, also es ist wirklich eine normale Datei, wo einfach das, was Sie als Original String angeben, reingeschrieben wird. Und der Unterschied ist nur, dass in den Dateiattributen irgendwo eingestellt wird, ich bin ein symbolischer Link. Na, wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen ganzen Zahlen, die wir da hatten, dann gibt es hier diesen Eintrag if-link, ja, und da wird praktisch dieser Wert in den höheren Attributen eingetragen. Und das steht dann eben in dem Statusfeld von der Datei drin. Und deswegen erkennt später auch das Dateisystem, dass es eben nicht einfach eine normale Textdatei ist, wo ein Dateiname drin steht, sondern dass es tatsächlich eben eine Sonderdatei ist, die anders behandelt werden muss. Vielleicht kennen Sie von Windows diese LNK-Dateien. Ja, das ist sowas Ähnliches, das sind so Desktop-Links. Wenn Sie zum Beispiel irgendein Icon aus dem Dateimanager auf den Desktop ziehen unter Windows, ja, dann entsteht da so ein kleines Icon und das hat rechts unten so einen gebogenen Pfeil, um anzudeuten, ich bin eine Verknüpfung. Ja, ich glaube, Windows nennt die Dinger deutsch Verknüpfungen. Und das ist von der Idee her so etwas Ähnliches. Ja, in diesen Dateien steht auch ein Pfadname drin, genau wie bei den symbolischen Links unter Linux. Aber im Unterschied zu Linux geht Windows hin und legt tatsächlich eine reguläre Datei an. Ja, die hat die Dateiendung .lnk, die wird dann ausgeblendet, wenn das Ding auf dem Desktop liegt. Und es ist eine ganz normale Datei, das heißt, die können Sie theoretisch auch in einem Editor öffnen und dann sehen Sie den Text da drin. Ja. Und das ist bei Linux eben nicht so. Bei Linux wird in der Datei selber, in den Attributen der Datei, vermerkt, Achtung, ich bin was Besonderes, ich bin ein symbolischer Link. Ja, deswegen kann es Ihnen nie passieren, dass Sie mit was auch immer für einem Tool so einen Link öffnen und dann den ASCII-Text vom Ziel-Dateinamen irgendwie auslesen. Das wird nicht geschehen. Ja, sondern es wird schon beim Öffnen praktisch diese Weiterleitung auf eine andere Datei vom Dateisystem für Sie erledigt und Sie greifen direkt auf die Zieldatei zu. Ja, die Angabe des Ziels, die können Sie wahlweise relativ oder absolut machen. Absolut funktioniert natürlich immer, ja, also dann geben Sie das Ziel ab / irgendwas an und müssen einen Unterordner angeben. Aber oft ist man auch an relativen Pfaden interessiert, denn Sie können dann auch sowas machen wie einen Pfad mit Punkt, Punkt anfangen. der erstmal eine Ebene nach oben im Dateisystem geht und dann mit irgendeiner anderen Ordnerangabe wieder eine Ebene nach unten absteigt und dort irgendwo hin zeigt. Und das Schöne an diesen relativen Links ist, Sie können dann so eine komplette Ordnerhierarchie an eine ganz andere Stelle im Dateisystem schieben. Und wenn Sie alles, was da irgendwie dazugehört, mit verschoben haben, dann funktionieren die relativen Links noch genauso wie vorher. Ja, wenn Sie das mit absoluten Links machen und Sie schieben ganze Ordnerstruktur irgendwo anders hin, dann passen halt die ganzen Ziele nicht mehr. Dann haben Sie die alle kaputt gemacht. Und man kann das Ganze auch dateisystemübergreifend machen. Wenn Sie also mehrere Partitionen eingebunden haben, dann sind ja auch diese anderen Partitionen und irgendwelchen Pfadnamen erreichbar. Und auch solche Sachen dürfen das Ziel eines symbolischen Links sein oder sogar Sachen auf Netzwerkfreigaben, ja, die Sie irgendwie eingebunden haben. Das funktioniert alles. Es funktioniert aber nicht bei den Hardlinks, die die Alternative sind. Da hatte ich ja schon gesagt, der Hardlink sagt einfach, es wird zu einer vorhandenen Datei nochmal irgendwo ein weiterer Dateiname vergeben. Und so ein Eintrag ist ja einfach nur eine Kombination aus einem Dateinamen und einer Inode-Nummer. Und diese Inode-Nummer, die ist halt etwas, was eindeutig in einem Dateisystem nur ist. Wenn Sie also mehrere Dateisysteme auf mehreren Partitionen haben, dann zählen die alle ihre Inode separat durch. Ja, fangen alle bei 0 oder 1 oder sowas an. Und deswegen ist es nicht möglich, einen Hardlink dateisystemübergreifend zu machen. Das kann nicht funktionieren. Der Aufruf, um so ein Ding zu erzeugen, sieht genauso wie bei Symlink aus, aber eben mit diesen Einschränkungen. Das Original muss jetzt vorhanden sein, sonst können Sie prinzipiell keinen Hardlink machen, weil die Vorgehensweise wird ja sein, such die Originaldatei, finde raus, welche Inode-Nummer das ist und dann erzeuge den neuen Dateinamen für diese Inode-Nummer. Und wenn das Original nicht gefunden werden kann, dann muss Link zwangsläufig fehlschlagen. Und ein Effekt hier noch bei diesem Aufruf, falls es das Ziel-Link schon gibt, dann wird es nicht überschrieben. Ja, das ist auch in der Shell so, wenn Sie wenn Sie in der Shell zum Beispiel eine Datei ABC schon haben und Sie sagen dann einen Hardlink, ich mache noch eine, touch.def. So, und jetzt sage ich Link von ABC nach DEF. Das würde praktisch versuchen, einen neuen Eintrag DEF anzulegen, der auf die gleiche Datei zeigen soll wie ABC. Und dann wird LN sagen, das geht nicht, das Ding ist schon vorhanden. Das ist dasselbe Verhalten, was Sie rauskriegen, wenn Sie das mit Link machen. In der Shell haben Sie die Möglichkeit, das zu erzwingen, indem Sie die Option -F, ja, wie Force, verwenden. Dann macht er das doch und dann haben Sie anschließend zweimal den Eintrag. Das können Sie sich auch anschauen mit ls-il. Das I gibt Ihnen die Inode-Nummern. Und dann sehen Sie, ABC und DEF sind jetzt die gleiche Datei. Die haben nämlich hier vorne die gleiche Inode-Nummer. Ja, daran kann man immer erkennen, dass Dateien identisch sind. Wenn ich noch eine weitere Datei anlege, GHI, und mir die alle drei anzeigen lasse, dann sehen Sie, GHI hat jetzt um 1 höher eine Inode-Nummer, weil es die nächste richtig erzeugte Datei ist. Ja. Und dieses Erzwingen funktioniert beim Aufruf von Link natürlich nicht. Das heißt, wenn Sie sowas machen wollen, wie ich will auf jeden Fall den Hardlink erzeugen, dann könnten Sie hingehen und Link einmal ausführen, ja, den Fehler, also den Rückgabewert überprüfen. Wenn das nicht geklappt hat, haben Sie halt einen Fehlercode. Und in dem Fall würden Sie dann nachschauen, okay, gab es das Ziel schon? Wenn ja, lösche ich das Ziel erst und mache dann nochmal Link. Ja, das wäre ein Weg, um auch sowas wie das Erzwingen hinzukriegen. Gut, mit der Information ist dann eben auch klar, was Unlink macht. Unlink wird aufgerufen mit einem Dateinamen und entfernt halt wieder diese Zuordnung von Dateiname und Inode-Nummer. Und dabei wird auch der Link-Count reduziert. Ja. Der Link-Count war dieser Eintrag bei diesen ganzen Stat-Informationen, der sagt, wie viele Namen hat die Datei. Im Normalfall haben Sie da eine 1 drin stehen. Die meisten Dateien auf einem Unix-System haben genau einen Namen, halt dort, wo sie einmal angelegt worden sind. Aber wenn das Ding eben was größer ist, dann kann es in der Form reduziert werden. Und diese Unlink-Funktion, die prüft dann noch, wenn der Link-Count den Wert 0 erreicht, ja, dann heißt das, es gibt keinen Namen mehr und dann kann tatsächlich gelöscht werden. Wenn man es ganz genau nimmt, wenn Sie in die Implementierung im System reinschauen, dann gibt es noch eine zweite Sache. Es gibt nämlich für Dateien neben dem Link-Count auch noch einen Referenz-Count. Und der Referenz-Count sagt, wie oft ist die Datei geöffnet. Und jetzt können Sie Folgendes machen. Sie erzeugen eine Datei. Sie starten ein Programm, was die Datei öffnet und nicht schließt. Ja, dann ist die Datei offen. Dann löschen Sie die Datei. Das ist zulässig. Man darf geöffnete Dateien löschen. Und dann haben Sie eine Situation, wo Sie eine Datei haben mit einem Link-Count von 0. Es gibt keinen Namen mehr dafür. Sie kriegen die also nie wieder geöffnet, weil, ja, weil es keinen Namen mehr gibt. Aber einem Referenz-Count von 1, weil das Ding noch offen ist. Und das heißt, die Datei wird noch nicht endgültig gelöscht. Dieser Prozess, der die noch offen hat, der kann jetzt noch beliebig lange weiter in die Datei irgendwas reinschreiben, wieder rauslesen. Der könnte sogar noch Kind-Prozesse erzeugen. Kind-Prozesse erben nämlich die Dateideskriptoren. Dann geht der Referenz-Count noch weiter hoch, weil mehrere Prozesse die Datei geöffnet haben. Ja, aber aus der Shell oder aus irgendwelchen anderen Programmen heraus kommen Sie nie wieder an das Ding ran. Und erst wenn alle Prozesse die Datei geschlossen haben, sodass also auch der Referenz-Count auf 0 gegangen ist, dann wird die Datei endgültig entfernt und die Datenblöcke, die verwendet werden, werden mal wieder freigegeben. Ja. Aber das ist praktisch eine Möglichkeit, wie Sie mit einer versteckten Datei, also mit einer richtig gut versteckten Datei arbeiten können, dass Sie es genauso machen, wie ich es beschrieben habe. Also Datei erzeugen, öffnen, dann löschen und dann einfach weiterarbeiten mit dem Ding. Ja, dann kommen noch die Informationen über Besitzergruppe und Zugriffsrechte. Und da gibt es wieder verschiedene Funktionen, die das Ganze machen. Das normale ist Change Own, um den Besitzer und die Gruppenzugehörigkeit zu setzen. Ja, wenn Sie in der Shell nach den entsprechenden Kommandos suchen, da gibt es zwei Stück. Es gibt einmal Change Own und dann gibt es noch Change Group, ja, als separates. Mit Change Own können Sie den Besitzer ändern, den Owner, mit Change Group können Sie die Gruppe ändern. Tatsächlich sind beide aber in der Lage, auch beide Werte gleichzeitig zu verändern, wenn Sie so einen Doppelpunkt zwischen eine Benutzer-ID oder einen Benutzernamen und einen Gruppennamen schreiben, dann können Sie es in einem Rutsch machen. Und so arbeitet auch dieses Change Own. Es gibt also keine für C-Programme keine spezielle Change-Group-Funktion, weil das da mit drin steckt. Ja. Und Sie brauchen den Dateinamen, die Benutzer-ID, ja, nicht einen Namen, sondern die Benutzer-ID des gewünschten Besitzers und die Gruppen-ID. Und das erledigt das dann einfach für Sie, vorausgesetzt, Sie haben die Rechte dazu. Ja. Als normaler Anwender können Sie die Gruppenzugehörigkeit einer Datei verändern, wenn Ihnen die Datei gehört, und zwar nur hin zu irgendwelchen Gruppen, wo Sie selber auch Mitglied drin sind. Also wenn Sie, was weiß ich, feststellen, es gibt eine Admin-Gruppe auf dem System und da sind Sie nicht drin, dann können Sie nicht sagen, ich ändere die Gruppenzugehörigkeit meiner Datei auf Admin. Das funktioniert nicht. Und was überhaupt nicht funktioniert für normale Benutzer, ist den Dateibesitzer auf irgendjemand anders zu setzen. Ja, ganz frühe Unix-Implementierungen konnten das, das nannte man dann Datei verschenken. Das heißt, man konnte einfach irgendwen anders als Besitzer der bis dahin noch eigenen Datei eintragen. Das hat man dann irgendwann abgestellt, weil viele Unix-Systeme so Quotas einsetzen. Das heißt, sie haben eine Begrenzung, wie viel Speicherplatz sie auf der Platte als individueller Benutzer verwenden dürfen. Und mit dem Verschenken von Dateien konnte man sich da von praktisch befreien. Wenn man jetzt gesagt hat, ich darf nur ein Gigabyte Daten hier auf der Platte ablegen und man hat das Gigabyte erreicht, dann hat man irgendwie die größte Datei gesucht, die man hatte, hat die Zugriffsrechte auf Lesen und Schreiben darf jeder geändert und hat sie dann verschenkt. Ja, einfach an irgendeinen Benutzer übertragen, der also einen anderen halt, der noch nicht seinen Quota voll verwendet hat. Und dann wurde das nicht mehr zu dem eigenen Dateiverbrauch gezählt und dann hat man wieder mehr Platz gehabt. Und das ist offensichtlich ja irgendwie ein Trick. Und der wurde dann irgendwann geschlossen, indem dieses Verschenken nicht mehr geht. Wenn Sie aber als Administrator Change Own aufrufen, dann können Sie da machen, was Sie wollen. Ja, der Administrator kann beliebig Besitzer- und Gruppenzugehörigkeit ändern. L-Change Own macht dasselbe Speziell aber bei Symlinks wird praktisch der Besitzer des Symlinks und nicht der Datei, wohin gezeigt wird, verändert. Das braucht man eigentlich nie. Was aber interessant sein kann, ist fchangeOwn. Der Unterschied zwischen changeOwn und fchangeOwn ist der gleiche wie zwischen stat und fstat. Ja, hier geht es darum, dass eine Datei schon geöffnet ist und Sie also einen File-Descriptor haben und damit darauf zugreifen können. Ja, ich habe schon gesagt, es müssen numerische IDs sein. Und Sie dürfen an einer der beiden Stellen eine -1 reinschreiben. Damit sagen Sie, ich will den Eintrag nicht ändern. Ja, also entweder, wenn Sie nur die Gruppe ändern wollen, dann schreiben Sie beim Benutzer eine -1 rein oder andersrum. Für die Zugriffsrechte gibt es entsprechend auch wieder drei Befehle oder drei Funktionen. Change Mode, dann L-Change Mode, was sich direkt auf den Symlink bezieht. Auch das wieder ein Ding, was man eigentlich normalerweise nicht braucht. Und dann noch F-Change Mode, wo wieder über einen File-Descriptor gearbeitet wird. Und das, was Sie da reinschreiben, ist im Prinzip dasselbe, was Sie beim Erzeugen mit Create verwenden. Ja, also da sehen Sie, das taucht jetzt auch wieder dieses, wo haben wir es? IR-User, ja, SIR-User, SIW-User und so weiter. Das sind genau die gleichen Zugriffsrechte wie beim Erzeugen, nur dass Sie hier jetzt halt explizit angeben, ich will die Rechte in einer vorhandenen Datei verändern. Ja, dann fehlt jetzt als letztes noch ein bisschen was zu Verzeichnissen. Also mit getcwd finden Sie das aktuelle Arbeitsverzeichnis raus. Da müssen Sie erst eine String-Variable vorbereiten, wo das Zeug reingeschrieben werden kann. Die sollte auch ausreichend lang sein. Wenn Sie in den verschiedenen Header-Dateien sich umsehen, da gibt es irgendwo einen Eintrag max path oder sowas, ja, wo angegeben wird, wie lange ein Pfad maximal sein kann. Und das wäre sinnvoll, das auszuwerten, damit man nicht über das Ende des Buffers hinausschreibt. Ja. Hier ist es zwar bei getcwd so, dass hier auch die Länge angegeben werden muss. Das heißt, in dem Fall, dass es nicht passt, wird nicht über das Ende hinausgeschrieben, weil nur diese 100 Zeichen maximal vollgeschrieben werden. Aber dann haben Sie eben eventuell nicht den vollständigen Pfad. Dann ist der irgendwo abgeschnitten. Die Alternative ist noch getwd. Das ist eine alte Funktion. Die nimmt nicht so ein Längenargument und da kann es dann noch häufiger passieren, ja, dass Sie halt ein Programm haben, was schon was älter ist, was davon ausgeht, dass die maximale Pfadlänge vielleicht 256 ist. Und dann lassen Sie es auf einem neueren Unix-System laufen, wo die Pfade vielleicht 2048 Zeichen lang sein dürfen und dann haben Sie schön einen Buffer-Overflow. Ja. Speziell unter Linux gibt es noch eine Funktion getCurrentDirectoryName. Und die ist noch cleverer. Die guckt nämlich, wie lang ist der Pfad und dann reserviert die selber mit malloc den Speicher, der benötigt wird dafür und gibt einen Pointer auf diesen Speicherbereich zurück. Das heißt, in so einem Fall brauchen Sie sich selber keine Gedanken machen, ja, wie lang der Pfad möglicherweise ist, sondern Sie rufen das einfach so auf, müssen nur daran denken, wenn Sie das Ding irgendwann nicht mehr brauchen, dass Sie den Speicher wieder freigeben müssen. Zum Wechseln, das was das cd-Kommando in der Shell macht, verwenden Sie change directory, also chdir. Ja. Oder alternativ, wenn Sie einen File-Descriptor für den Zielordner haben, können Sie auch fchdir verwenden. Das ist eines der Beispiele, wo es irgendwie sinnvoll ist, ein Verzeichnis mit open zu öffnen. Ja. Wir hatten das ja in dem PS-Programm verwendet, um einfach zu gucken, ob es einen Ordner überhaupt gibt und haben das Ding dann direkt wieder zugemacht. Aber Sie könnten, bevor Sie es zumachen, praktisch ein fchangedir ausführen und würden dann damit in diesen Ordner hineinwechseln. Erzeugen und Löschen von Verzeichnissen funktioniert ähnlich wie bei create. Ja, also makedir nimmt einen Pfad und Modusinformationen. Die Modusinformationen haben wieder dieselbe Bedeutung wie bei ChangeMode. Und hier ist es jetzt so, dass Sie überraschenderweise nicht genau die Zugriffsrechte kriegen, die Sie da reinschreiben. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich will, dass die Datei für alle les-, schreib- und ausführbar ist, dann wird die trotzdem nicht so erzeugt. Ja, obwohl sie explizit da reinschreiben, also 777, das wären die Maximalrechte in Oktalnotation. Und es wird tatsächlich aber ausgewertet, die sogenannte UMASK. Die UMASK ist ein Wert, den jeder Prozess für sich selber verwaltet. Und da steht drin, welche Rechte standardmäßig entzogen werden, wenn sie Dateien erzeugen. Und sowas Ähnliches haben wir, glaube ich, im Zusammenhang mit Create hatten wir auch schon besprochen. Ne? Haben wir das besprochen? Wie die Maske abgezogen wird beim Erzeugen mit Create? Okay, also wenn Sie sagen,
dann machen wir das hier noch eben, Create Test, 0,777.
Ja, die 777, das ist 4 plus 2 plus 1, da würden Sie erwarten, dass das Read, Write und Execute Bit gesetzt ist. So, und wenn Sie jetzt eine UMASK haben, also das ist eine Maske, also das nimmt etwas weg und in der Maske steht drin, gucken einfach, was in der Standardmaske drin steht, 00, also 0022, dann würde Folgendes passieren, wir rechnen 0777 minus 0022 und kriegen 0755 raus. Ja? Und mit diesen Dingern wird tatsächlich die neue Datei erzeugt. Das hat den Sinn, dass Sie sagen können, ich will, dass alle Dateien, die ich erzeuge, zum Beispiel standardmäßig für fremde Benutzer überhaupt nicht les- oder schreibbar sind. Ja? Wenn ich hier im Ordner temp irgendwelche Dateien erzeuge, touch A, und mir die anschaue, dann sehe ich, ich habe als Besitzer Les- und Schreibrechte, Gruppenmitglieder haben nur Leserechte, aber auch beliebige Leute haben Leserechte. Und das liegt an diesem UMASK-Wert, der zieht nämlich über diese 2, zieht er das Schreibrecht ab. Das heißt, Touch würde eigentlich sagen, ich erzeuge Dateien, die les- und schreibbar sind für alle. Wenn ich jetzt sage, das gefällt mir nicht in der Form, ich will nicht, dass irgendwer irgendwas mit meinen Dateien machen kann, dann müsste ich sagen, ich will auch das Leserecht noch wegnehmen. Das heißt, ich will Lese- und Schreibrecht entfernen, das wäre 4 und 2. Das wäre also pro Position eine 6. Dann setze ich die UMASK auf 0066. Und wenn ich dann eine neue Datei erzeuge, B, und mir die anzeigen lasse, B wollte ich anzeigen lassen, dann sehen Sie, jetzt sind hier keine Rs mehr vorhanden, weil er dieses auch noch weggenommen hat. Das heißt, wenn Sie sich darüber hinwegsetzen wollen, wenn Sie wirklich eine Datei erzeugen wollen, die les-, schreib- und ausführbar für alle ist, dann funktioniert das nicht einfach mit so einem Create-Aufruf, wo Sie die Rechte angeben. Sie müssen entweder die UMASK vorher entfernen, mit UMASK 0, das gibt es auch als C-Funktion, ich glaube, das kommt auch noch irgendwo, oder vielleicht habe ich es auch im letzten Foliensatz irgendwann übersprungen. Ich hatte irgendwo mal 2, 3 Folien übersprungen. Ja. Also Sie können mit UMASK 0 die Maske zurücksetzen auf nichts. Und wenn Sie dann ein Create machen, dann werden die Dateien genau mit den Rechten erzeugt, die Sie da eintragen. Oder Sie erzeugen sie so und gehen anschließend mit einem Change Mode drüber. Das funktioniert natürlich immer. Wenn die Datei schon existiert und Sie rufen die Change Mode Funktion auf und sagen, ja, das soll les- und schreibbar für alle sein, dann wird dieser Wert natürlich eingetragen. Und MakeDir erzeugt ja auch was und auch beim Erzeugen von einem Verzeichnis werden halt Rechte vergeben. Und hier ist es auch so, dass auch dieser Maskenwert berücksichtigt wird. Ja. Und was Sie hier nicht machen können, ist dieses Erzeugen von mehreren Ordnern mit Unterordnern in einem Rutsch. Ja, wie das mkdir-Kommando in der Shell kann, über diese -p-Option, sondern wenn Sie das machen wollen, müssen Sie wirklich von Hand sich in die verschiedenen Unterordner durcharbeiten und die alle separat erzeugen. Also wenn Sie so eine ganze Hierarchie a/b/c erzeugen wollen, dann geht es nur über 3 Befehle. Sie erzeugen erst a, dann ab und dann abc. Drei Folien haben wir noch. 4. Also Verzeichnis löschen, das geht aber schnell hier, das ist einfach der rmdir-Befehl, der erwartet, dass Sie die Pfadangabe angeben, kann wieder relativ oder absolut sein. Und genau wie bei dem Shell-Kommando, wenn das Ding nicht leer ist, schlägt es fehl. Ja. Und es gibt hier nichts in einem C-Programm, was Ihnen so ein rekursives Löschen mit RM-R irgendwie ermöglichen würde. Das müssten Sie dann komplett selber programmieren. Ja. Aber jetzt noch drei Folien im Wesentlichen, also die Verzeichnisliste sich anzeigen. In ganz frühen Unix-Versionen ist man hingegangen und hat wirklich mit Open ein Verzeichnis geöffnet, ja, und hat dann gelesen. Und das, was man gelesen hat, das war so ein binärer Blob. Da standen die Dateinamen drin und dazwischen standen irgendwo die Inode-Nummern und dann konnte man darüber weitere Informationen bekommen. Das funktioniert heute nicht mehr. Wenn Sie ein Verzeichnis mit Open aufmachen und dann mit Read draufgehen, kriegen Sie keine Werte raus und einen Fehlercode. Ja. Und deswegen braucht man heute was anderes, um Verzeichnisse auszulesen. Und im Prinzip würde das über getDens gehen. getDens steht für Get Directory Entries. Den benutzt man aber nicht direkt, weil der ein bisschen unkomfortabel ist, sondern man verwendet stattdessen readDir. Ja? Und wenn Sie readDir benutzen, dann passiert Folgendes. Sie kriegen immer einen Rückgabewert, einen Zeiger auf so eine Struct Directory Entry Struktur. Und die sieht folgendermaßen aus. Da steht eine Inode-Nummer drin, ein Offset, das ist die Entfernung zum nächsten Verzeichniseintrag, die Länge des aktuellen Eintrags, ein Typfeld, das muss nicht immer irgendwas enthalten, und dann den Dateinamen. Ja, und interessant, wenn Sie jetzt einfach nur auflisten wollen, was gibt es dann an Dateien in einem Ordner, dann interessieren Sie sich nur für diesen Namenseintrag. Und hier können Sie jetzt schon sehen, das ist jetzt aus dem Linux-System, da ist eben die maximale Dateinamenslänge ist 256. Ja. Das heißt also, Sie können da schon sehr lange Pfade, stellen Sie sich vor, Sie machen irgendwie 10 Unterverzeichnisse plus darunter dann die Datei drin, dann haben Sie schon über 2000 Zeichen für so einen Pfad zusammengebaut. Ja. Und das heißt, man kann sich jetzt in einer Schleife durch die Verzeichniseinträge durcharbeiten, um die Sachen auszulesen. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Sie brauchen so einen vom Typ dir einen Directory Pointer und so einen Eintrag struct dir end, ja, für einen Eintrag. Und dann gehen Sie hin und verwenden opendir, um das Verzeichnis zu öffnen. Das ist die Alternative praktisch zu einem open, was Sie nur auf Dateien normalerweise machen. Also hier verwenden Sie opendir und kriegen als Rückgabe so einen Directory Pointer und der darf nicht 0 sein. Ne? Wenn da als Rückgabewert 0 kommt, dann hat das Öffnen des Verzeichnisses nicht funktioniert. Wenn Sie das Ding haben, dann können Sie in einer Schleife immer wieder readDir auf denselben Eintrag machen. Ja, das ist so ähnlich wie diese String-Token-Funktion. Der merkt sich, welchen Eintrag Sie schon gelesen haben und gibt Ihnen jedes Mal einen neuen Eintrag zurück, solange bis es keine weiteren Einträge mehr gibt. Dann ist das letzte Mal, also beim letzten Aufruf kriegen Sie 0 als Rückgabewert und dann können Sie die Schleife abbrechen. Deswegen läuft hier das Ganze auch so, dass eben geguckt wird, nur wenn der Entry, der da zurückgekommen ist, nicht 0 ist, dann gebe ich irgendwie die Informationen aus. Und der Entry war ja von dieser Struktur, die wir auf der vorherigen Folie gesehen haben. Das heißt, hier in dem Fall gebe ich jetzt mal den Namen und die Inode-Nummer aus. Ja, und dann sehen Sie im Beispiel, das wird halt in so einer unsortierten Reihenfolge dann irgendwie angezeigt. Ja, ist also nicht alphabetisch sortiert oder nach Dateitypen oder Größe oder irgendwas, sondern kommt in so einer Zufallsreihenfolge, wie es halt von der Funktion zurückgegeben wird. Und das ist praktisch die Basis, um sich ein kleines LS-Programm zu schreiben, was so ähnlich arbeitet wie das richtige LS. Ja. Auch so ein Verzeichnis wird dann wieder geschlossen, dafür verwendet man closeDir. Ja, also so wie es openDir und readDir heißt, heißt es am Ende closeDir, kann man sich ganz gut merken dadurch. Und als letztes habe ich hier noch eine Übersicht, weil wir jetzt viele C-Funktionen gesehen haben, die vom Namen her identisch oder ähnlich waren mit etwas, was Sie in der Shell gesehen haben. Und tatsächlich sind diese Shell-Tools ja auch einfach nur Wrapper, die letzten Endes dann diese Funktionen aufrufen. Deswegen tragen sie auch denselben Namen. Und ja, das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, das ist nur für Sie eine Übersicht, dass Sie die Zusammenhänge sehen. Ja, das war der Blog zu Dateien und Verzeichnissen. Und damit sind Sie schon wieder in einer Praxisphase und können das Übungsblatt 5 bearbeiten, was aus mehreren Teilaufgaben besteht. Und eine davon ist eben auch, so eine kleine LS-Implementierung zu schreiben. Das heißt, Sie müssen genau das, was wir gerade gemacht haben, in dieser Schleife die Verzeichniseinträge auswerten und dann aber für jeden Eintrag noch die weiteren Informationen über so einen Stat-Aufruf besorgen und das dann irgendwie hübsch formatieren. Gibt es zum Foliensatz noch Fragen? Okay.